Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider.
Ich bin Alexander Klar.
Und das ist der Direktor der Hamburger Kunsthalle, der liebe Alexander Klar. Und er hat mir heute, lieber Alexander, es ist ja immer so, dass du mich immer wieder aufs Neue überrascht. Aber manchmal denkt man sich, heute hast du mir eigentlich kein Kunstwerk mitgebracht, sondern einen riesigen leeren Raum, einen riesigen leeren Saal. Und ich überlege die ganze Zeit, wo in der Kunsthalle ist dieser Raum? Vielleicht klären wir das ab. Es ist ein Oval, es ist euer Oval Office sozusagen. Ja. Wo ist dieser Raum, bevor ich sage, weil das, was in dem Raum hängt, ist gar nicht, also die 80% des Bildes, dieses Fotos, was ich habe, macht der Raum aus. Also reden wir erstmal über den Raum. Dunkles Parkett, oben so eine runde Leuchtinstallation, kuppelartig so ein bisschen, rechts und links zwei Eingänge. Was ist das für ein Raum?
Es ist der sogenannte Kuppelsaal. Wenn du aus dem Bahnhof raustrittst und nach rechts blickst, siehst du ihn von außen. Eine wirklich unübersehbare Kuppel, möglicherweise eine der größten Kuppeln in Hamburg. Ich würde mal fast überlegen, dass wir da...
Ja klar, und ich stelle gerade fest, ich war noch nie drin.
Du warst noch nie drin.
Da kann das sein. Oder ich habe es wieder vergessen. Von außen natürlich, wenn du aus dem Bahnhof trittst. Ja klar. Aber war ich schon mal drin? Kann ja, sein. Häng da. Ist die Installation ist neu?
Die ist knackneu, frisch, vor ein paar Wochen eröffnet. Das wäre ein schöner Anlass zu kommen, denn tatsächlich, der Saal war geplant in dem, das ist der Neubau, das ist der zweite Bau der Hamburger Kunsthalle, gebaut zwischen 1914 und fertiggestellt 1918, also im Ersten Weltkrieg, aber geplant natürlich in den Jahren davor und noch unter Fritz Schumacher und unter tatkräftiger Mitwirkung des ersten Direktors Alfred Lichtwarck. Und das war der erste Ausstellungssaal der Kunsthalle, ein runder, großer Saal, in dem man glaubte, alles möglich machen zu können. Und wenn man reinkommt, hält man erstmal den Atem an, weil die Kuppel ist riesig. Und oben dringt wie im Pantheon Tageslicht rein. Das haben wir jetzt ein bisschen unterstützt für diese Installation. Wir haben nämlich oben auf das Tageslicht auch noch kräftige Beleuchtung draufgesetzt, damit wir jetzt im dunklen Winter auch das richtig gut herausholen. Und das war jahrelang der Ausstellungsraum der Kunsthalle. Drumherum sind die Sammlungssäle und in dem Saal sollten die Ausstellungen passieren.
Und dann habt ihr euch jetzt entschieden, da einfach mal links vier Bilder und rechts vier Bilder aufzählen.
Was du nicht siehst, sind nicht alle Bilder, es sind insgesamt 16 Bilder, 4x4. Sie stammen aus den Jahren 2004 bis 2006, muss kurz überlegen, auch der Titel ist ganz interessant, das heißt nämlich Abbild 2000, wie dumm, dass ich das jetzt nicht dabei habe, 2004 bis 2006, glaube ich. Es ist eine große Installation von Hans Kunitzberger, die ich noch nie live gesehen hatte. Ich habe Bilder von der gesehen, das ist so ein bisschen für mich ein ganz... ein aufregendes Bild. Du musst ja gleich nochmal die Bilder selber beschreiben, die acht, die du da siehst, aber ich kann ja diesmal vorausschicken schon. Diese Bilder haben mich fasziniert, seit ich sie mal in Abbildung gesehen habe. Das hat mich so fasziniert, und die waren immer im Lager, weil das ist ein riesen, die sind groß, wie man sieht, ne? Die brauchen einen sehr, sehr großen Saal. Ich reiche nach Abbild 2002 bis 2005. 16 gemeldet. Je 3 Meter mal 1,90 Meter.
Und es wirkt so ein bisschen so, als hätte jemand eine riesige Leinwand gehabt. Auf dieser riesigen Leinwand hat er Himmel gemalt. Und zwar so ein bisschen dunkler Himmel, ein bisschen bewölkt, ein bisschen scheint hindurch. Und dann wäre einer mit einer großen Schere gekommen und hätte aus diesem riesigen Leinwand, auf der eine Himmelsdarstellung ist, aber eine sehr düstere Himmelsdarstellung.
Wolkig.
Düster? Ja, auch düster. Rechts, also wenn man von rechts nach links geht, rechts ist es ja so ein bisschen braun, dunkelbraun, ein bisschen Rottöne, dann wird es ein bisschen heller. Und dann wird es nach links wieder ein bisschen dunkelblauer oder so. Aber als hätte man also diese Leinwand in verschiedene Teile zerschnitten und sie dann wieder nebeneinander aufgehängt. So. Und dadurch kriegt es natürlich eine ganz andere Wirkung. Also die Teile wirken so, als würden sie zusammengehören. Nein, ich würde sagen, sie gehören an sich zusammen, oder? Sie sind nicht, oder sind sie einzeln gemalt worden?
Ja, sie sind schon einzeln gemalt worden, aber nacheinander über den Zeitraum von 3 Jahren hinweg. Und sie sind mit der gleichen Technik gemalt worden und aber sehr eben komponiert. Das ist wie eine Abwicklung von so einem Gewölk. Also du hast Brauntöne drin, viele Blautöne. Es changiert ins Gelbliche, ins Rötliche. Jetzt weiß ich, was du meinst mit düster. Also wenn ein Himmel natürlich rot und grau wird, denkt man, dass er düster ist, aber es ist viel Farbe da drin. Ich kann was erzählen zu der Technik. Also die Bilder sind unbeschreiblich, möchte ich fast sagen, weil in ihnen ist nichts, was man anders beschreiben könnte als Farbe. Also da ist nichts abgebildet. Es gibt so ein paar parallele Erlebnisse. Wenn du mal in Paris warst und dort in die Orangerie gegangen bist, wie heißt der denn, der Garten gegenüber des Orsay, mir fehlen gerade die Worte, dass ich das nicht weiß, da ist von Monet sind dort die Wasserlilien. Das sind also wirklich, das ist Malerei, die dich umgibt. Das ist so ein bisschen so ein ähnliches Erlebnis. Du bist auf einmal mittendrin in diesem farbigen Gewölk von Hans Kunitzberger. Und entstehen tut das in einer Schichtung von ganz, ganz dünnen Malschichten, die er immer übereinander tut. Wir hatten übrigens vor ganz langer Zeit schon mal 4 Kunitzbergers, da habe ich die Technik schon mal erzählt, glaube ich, immer eine Schicht Farbe drüber, so dass das Ganze so ein bisschen, man weiß nicht, auf welche Farbe man eigentlich guckt, weil wenn man näher rangeht, sieht man die Farben drunter durchschimmern. Also durch dieses Bild schimmert eine Farbe, die er als Hauptton sozusagen durchschimmern lässt und der Rest sind dann Farblagen darüber. Und so entstehen diese ganz sonderbaren, unfassbaren Bilder. Und weil sie so riesig sind und weil es 16 sind, habe ich gedacht, fantastisch, das ist so schön symmetrisch, das will ich einmal in diesem gigantischen Kuppelsaal zeigen und ihn damit maximal perfekt bespielen.
Ist das interessant, dass du das sagst, weil man nimmt der Kuppelsaal diesen Bildern aufgrund seiner Größe und weil so viel freie Fläche daran ist und weil da auch diese beiden großen Eingänge, also nimmt er dir nicht so ein Stück weit die Wirkung, insbesondere weil ja dieses Parkett so dunkel ist und so, also so ein bisschen spiegeln sich die Bilder in dem Parkett, aber halt nur ein bisschen. Also ich will nicht sagen, sie wirken da fast auf mich so ein bisschen verloren, aber wahrscheinlich ist das der Blick auf die...
Das ist der Blick. Ja. Also ich kann nur sagen, Hörerinnen und Hörer, die ihr das jetzt gerade mitbekommt, pilgert in die Kunsthalle. Es ist ein physisches Erlebnis. Man muss da reingehen, weil man ist ja von den anderen 2x4 Bildern auch umgeben und die sind groß, diese Leinwände. Also wir reden ja von einem sehr, sehr großen Saal. Dieses Bild macht ja alles so ein bisschen klein. Ich weiß gar nicht, wie optimal das ist, dass er das so breit gezogen hat. Der Fotograf vielleicht wollte ja einfach tatsächlich die Rundheit der Kuppel drin haben. Deswegen hat er so breit gezogen, damit man diesen Lichtring noch sieht. Im Raum selber hat man auch das Lichterlebnis, denn es kommt oben durch dieses Oberlicht, kommt eben ein Strahl rein und unten ist eben Licht auf dieser Wand. Und dadurch gibt es so einen dunkler Boden, helle Wand, wieder dunkle Gegend in der Kuppelrunde und dann Helligkeit da, wo oben dieser Lichtstrahl hinfällt. Also es ist schon ein mystisches, fast sakrales Erlebnis.
Und ist das Besondere daran, ich muss da an ein Gespräch denken, was ich neulich mit Carsten Broster, dem Kultursenator, geführt habe, wir sprachen über Literatur, die auf ihre Essenz zurückgeführt wird. Und weil sie auf ihre Essenz zurückgeführt wird, ist sie so berührend und emotional. Ist das auch der Trick, aber ist das das, was das Besondere macht, dass man die Kunst, die bildende Kunst auf die Essenz, nämlich rein auf die Farbe zurückführt? Keine Menschen, Naturanmutung, aber irgendwie keine Häuser, keine Gebäude, kein Nichts, sondern und entsteht dadurch sozusagen diese Emotionalität, von der du sprichst, von dieser Ergriffenheit?
Ich glaube ja, weil es ist nichts in diesen Bildern, dass du an irgendwas festmachen kannst, was du kennst. Diese Bilder sind Abbilder von Farbe, von sich selber. Das heißt, du guckst in etwas, was du nicht fassen kannst, weil es so neblig ist. Ich finde auch eine ganz starke, muss man sagen, ein Anklang bei mir ist der, Musik, das ist ja auskomponierte Zeit. Das heißt also, ein Musikstück ist eine bestimmte Dauer von Zeit. Und wenn du das Musikstück kennst, gerade bei langen Stücken, so Orchesterstücke, wie ich sie höre, weiß ich, die nächsten 50 Minuten passiert die ganze Zeit etwas, was genau festgelegt ist, zu welcher Zeitpunkt was kommt. Hier diese Bilder, die sind konservierte Zeit, nämlich die Zeit, die der Künstler in dem Bild, vor dem Bild, mit dem Bild verbracht hat. Und jetzt als Betrachterin bist du dann da davor und folgst nochmal nach. Natürlich schneller, weil bei dir muss nichts trocknen. Aber auch du musst in dieses Bild hineingucken und dich fragen, wie tief kannst du denn gucken? Welche Farbe siehst du da gerade? Welchen der vielen möglichen Farbgründe siehst du? Und das ist wirklich ein spirituelles, ein sehr profundes Erlebnis auf alle Fälle, weil es so ganz was eigenes, anderweltliches ist. Und das hatte ich so gehofft, dass ich in dem Saal hinbekomme. Und der ist jetzt seit ein paar Tagen begehbar und ich bin vollkommen hin und weg, jedes Mal, wenn ich da reingehe. Das ist ein, ich tendiere nicht zum Mystizismus, aber da werde ich, da erschauere ich.
Der ideale Ort für was? Für eine Yoga-Stunde? Weil diese besondere Stimmung
ja,
da ist?
Ja, für alles Meditative. Der ideale Ort, um zu sitzen.
Man kann nicht sitzen, also ich sehe, oder kann man sich auf den Boden?
Die ist jetzt
man
drin. Nein, wir haben zum Fotografieren so. Die Bank raus. Wir wollten da nichts drin haben für das Foto, was stört. Die physische Bank stört, wenn man reinkommt, gar nicht, weil man geht ja an ihr vorbei. Aber in dem Foto wäre so eine Bank einfach doof gewesen. Das wollte man nicht.
Was hast du gesagt? Das ist, Musik ist
auskomponierte Zeit.
Das stimmt.
Ja. Hat ja ein Metrum und das du weißt ja, also ich weiß, bei einer so 3-Minuten-Song kommt einem der Gedanke nicht, aber wenn du in so einer Bruckner-Symphonie sitzt, ich habe noch in herrlichster Erinnerung, ich habe meinen älteren Sohn, habe ich in die Elbphilharmonie mitgenommen und ich habe nicht mit ihm angefangen, wie andere Eltern mit, keine Ahnung, ein bisschen Mozart oder Zauberflöte, sondern ich habe ihn gleich in Mahlers zweite Symphonie mitgeschleppt, die nicht kurz ist, nicht klein ist und vor allem einen riesen Orchesterapparat hat. Und die erste Viertelstunde hatte ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, mein armer Sohn langweilt sich, der quälte sich ein bisschen, saß da auf seinem Stuhl, rutschte hin und her. Und als dann die ersten 4 Hörner hineinliefen, während der Symphonie passiert viel, da tritt ein Chor auf, tritt ein Sänger aufkommen und die ganze Zeit laufen Leute ins Orchester rein, da wurde er langsam wach und das wird ja immer größer und immer lauter und so nach 40 Minuten flüstert er mir zu, ist das die längste Symphonie der Welt? Und er meinte es nicht negativ. Und da dachte ich dann an dieses Verfließen von Zeit, derweil die Musik läuft.
Zeit ist ein gutes Thema, weil das ist ja immer eine Frage, wenn man im Museum ist, wie viel Zeit nimmt man sich für was? Und kann es sein, dass man dieses Kunstwerk nicht versteht, wenn man so in einer Minute einmal durchgeht?
Also das trifft aber auch viele Sachen zu. Ich meine, wenn du nach 3 Stunden im Museum, wäre es ein Wunder, wenn du noch in Ruhe gucken kannst. Denn tatsächlich ist deine Aufmerksamkeit, das ist ja immer so, man geht sehr hochgestimmt in die Kunsthalle, dann geht man da die Treppe normalerweise, wenn man in den Haupteingang rein ist, geht man die Treppe hinauf, da ist man noch höher gestimmt, weil man hinaufgelaufen ist. Dann kommt man in den Makart-Saal mit den vielen akademischen Bildern, mit diesen irrsinnigen Sujets, das ist laut, das ist schnell. Dann geht man durch die alten Meisterskulpturen, Altäre und so ab Ende des ersten Drittels kommen sehr viele sehr ruhige Bilder und da sehe ich viele Leute lange stehen. Aber du kannst natürlich nicht das ganze Museum durchlaufen. Ich versuche immer Leuten klarzumachen, versuche nicht jedes Bild anzugucken. Entscheide dich schnell und sag, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Kannst da immer wiederkommen. Und hier, das ist ungefähr in der Mitte des Rundgangs. Ich vermute, da sind Leute meistens auch dann ein bisschen erschöpft, setzen sich dann auf die hier im Bild nicht sichtbare Bank. Und während man sitzt und sich ausruht, gerät man an diese Bilder und das, ich bin mir recht sicher, das wird sehr viele Menschen sehr glücklich machen.
Ihr wisst ja viel und wir haben auch in diesem Podcast schon viel darüber gesprochen, wie sich Besucher verhalten. Wisst ihr auch, wie lange die im Schnitt da sind und was es da für Unterschiede gibt?
Ja, also ich würde sagen, also ich sehe ja oft, ich laufe ja selber immer wieder und immer wieder, mich interessiert das. Wir haben noch nie eine Erhebung gemacht, wie lange sind sie eigentlich da, aber wir sehen zum Beispiel Leute, die man morgens um 10:30 irgendwo gesehen hat, sieht man dann um 12:30 im Café sitzen. An den langen Donnerstagen, wenn wir freien Eintritt haben, am ersten Donnerstag im Monat, dann laufen die Leute meistens sehr schnell durch, weil die wollen dann möglichst alles sehen, ist auch ganz lustig. Vormittags, wenn die Schulklassen da sind, dann sieht man so eine interessante Mischung aus Schüler, die dann meistens irgendwie so 1, 2, 3, die kriegen eine Führung mit ein paar Bildern und dann sieht man so die Menschen um sie rum, die versuchen irgendwie um die Schulgruppen herum, mal gucken sie neugierig hin, mal stehen sie woanders. Also ich würde sagen, der normale Museumsbesuch ist irgendwo zwischen 1 und 3 Stunden, aber es soll natürlich auch Wahnsinnige geben, die einen ganzen Tag hier bei uns verbringen, vormittags auf der einen Seite, nachmittags auf der anderen, in der Mitte im Restaurant. Also hat es alles schon gegeben. Ich vermute, die Mehrzahl unserer Besucherinnen ist so 1 bis 2 Stunden da.
Okay, und jetzt müssen wir nochmal sprechen über dieses, das geht, sowas, was hier ist, geht eigentlich nur mit dem Himmel, oder? Es würde nicht mit dem Meer gehen, es würde mit Naturlandschaften nicht gehen. Es ist dann auch da, muss man sagen, die Essenz von allem, der Himmel als der sozusagen Sehnsuchtsort, endgültige Sehnsuchtsort, das sozusagen das Ewigkeitsversprechen und so, oder?
Ja, das Unfassbare, weil Meer wäre, also Wasser ist fassbarer, Himmel irgendwie nicht so.
Und ist es
Oder?
schwer, das zu malen?
Naja, der hat ja nicht vorgehabt, Himmel zu malen. Das ist, was er vorhat, ist Farbe zu malen, aber er hat eine Technik entwickelt, die uns ganz stark daran erinnert. Es ist auch nicht so, dass es eine ganz direkte, also das sind keine Wolken. Also natürlich, die erste Assoziation ist ein bisschen Tiepolos Himmel. Wenn man drinsteht im Raum, hat man ein bisschen die Assoziation Seerosen von Monet, wie gesagt. Zuallererst mal ist das Farbe, die in einer bestimmten Weise und vielen Lagen auf eine große Leinwand auf eine sehr, dieses Molino, auf das er malt, ist ein sehr, 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 wie soll man sagen, glattes Textil, also nicht grobmaschig. Und dadurch sieht man auch die Struktur nicht. Und er malt auch sehr präzise um den Rand herum, so dass auch die Seiten, das ist, als ob das Bild weiterginge. Und man hat auch ein bisschen so eine Assoziation von Fenster. Man guckt, weil das natürlich das Rechteck dieses Bildes, man guckt so ein bisschen in etwas rein. Und dann aber wiederum diese Viererkonstellation macht das Gefühl, dass da irgendwas eine Bewegung ist, dass man von links nach rechts gucken kann in Leserichtung oder sowas oder auch Gegenleserichtung. Also das sind ganz viele Assoziationen. Ich vermute, unterschiedliche Menschen sehen da unterschiedliche Dinge drin.
Tatsächlich, und er hat tatsächlich gar nicht dieses, ich mal sozusagen eine Himmelslandschaft, das meinst du, spielt
Gar
dir gar
nicht.
keine Rolle, gar nicht.
Gar keine. Gar
Okay.
keine. Also er hat eine Technik entwickelt, also der ist ein abstrakter Maler. In Amerika ist das so, Color Field nennt man das da. In Deutschland gibt es so nicht so eine richtige Tradition. Es gibt den Gotthard Graupner, der immer Kissen bemalt hat in einer vergleichbaren Technik, aber mit den Kissen hat er was anderes vorgehabt. Das sollten farbige Objekte sein. Hans Kunitzberger malt ganz glasklar Tafel. Leinwände, also das sind Tafelbilder. Das sind als Bilder in der Bildtradition des europäischen Tafelmalens. Und die Himmelsassoziation weiß gar nicht, wo die ganz genau herkommt, weil es halt so changiert ist. Das kennt man dann von Wolken. So nach einem Regenguss mit Sonne kommt wieder raus, dann machen Wolken sowas. Und auch in all diesen Farben. Aber es ist nur eine Assoziation. Das hat er nicht vorgehabt zu machen.
Und jetzt verstehe ich auch, es ist ja so lustig immer, je länger man auf das Bild guckt, desto, man wird richtig ruhiger, man hat das Gefühl, der Puls geht runter. Aber das Besondere ist tatsächlich, durch diese weiße, geschwungene, gewundene Wand, es wirkt wie Fenster. Man hat den
Ja,
Eindruck,
genau.
dass man rausschaut, obwohl das ja ein Raum ist, der gar keine Fenster hat. Natürlich, okay, oben. Oben ist Licht durchflutet, ne? Oben sind Fenster.
Ja, es ist nicht lichtdurchflutet, es ist dieses Oberlicht ist ein kreisrundes
Okay.
Oberlicht auf der, also an der am Endbogen der Kuppel. Und was man sieht, ist wirklich diese überwältigende, riesige Kuppel. Und es ist lustig, weil du vorhin gesagt hast, da ist so wenig Fläche genutzt. Das ist ja immer der Fall. In dem Saal ist natürlich immer viel mehr Boden und viel mehr Decke als Wand. Und trotzdem ist es so, das konzentriert einen so runter. Dieser Kreis weist ja sozusagen auf das hin, was da auf der Wand ist. Und dadurch bekommt das eine unglaubliche Präsenz, was auf der Wand ist.
Und reizt es euch nicht, wie es dann so zum Beispiel irgendwie in Haushalten oft ist, dass man denkt, ah, hier ist noch irgendwie eine freie Fläche, da stellen wir noch was hin. Also ich weiß, wie als meine Schwiegereltern zum ersten Mal in unser Wohnzimmer kamen, wo kein Wohnzimmertisch stand, sondern nur so ein ganz kleines, also wo es viele Dinge gab, die man so, das Wohnzimmer war halt sehr, sehr leer. Also war viel freier Raum. Oh, es geht doch nicht, hier muss auch noch was drinstehen und so. Das ist so wichtig, finde ich, ja. Würde ich mich dann deine professionelle Meinung dazu interessieren, dass man eben halt auch so Räume einfach wirken lässt. Und eben, ich finde, eindrucksvoller werden Dinge, wenn sie, je weniger kleinteilig sie sind.
Ja, und es gibt ja auch beim Buchgestalten, da gibt es ja sozusagen den Weißraum, also dass es auch mal Seiten gibt, die leer sind oder wo nur eine Seite, also bei Bildbänden, ne, das macht man gerne, um das Bild auf der rechten Seite so richtig rauszuholen, hat man auf der linken Seite einfach mal nichts. Es wäre ja was vollkommen anderes, wenn es in der Flucht, auf die wir blicken, ein ganz kleines Bild wäre. Auch so eines. Er hat auch kleinere Bilder gemacht. Das wäre eine ganz andere Nummer. Auf einmal, und das hätte eine unglaubliche Präsenz, weil alles andere wäre nicht so wie das. Oder weitergedreht, wir hätten. Jetzt ist es ja so, wir blicken auf das einzige Feld in dem Raum, mit dem keine Tür ist. Also rechts im rechten Winkel zueinander sind links und rechts ja Eingänge und hinter uns ist auch einer. Dieses Nichts vor uns hat eine unglaubliche Präsenz, weil da eben keine Tür ist. Also der Raum ist nicht vollkommen symmetrisch. Jetzt könnte man natürlich da irgendetwas reinmachen, was ein bisschen wie eine Tür ist, damit man totale Symmetrie hat. Das wäre auch wieder eine ganz andere Sache. Aber die Spannung in dem Raum, oder andersrum, es ist immer spannungsvoller, wenn es nicht total symmetrisch ist und es ist auch immer spannungsvoller, wenn an einer Stelle unerwartet nichts ist.
Aber das mit der Symmetrie, was hat, gibt es da so einen schönen Satz, hat mir meine Artdirektorin gesagt, irgendwie, Symmetrie ist was für Dumme, hat sie zu mir gesagt.
Ja, weil ich Ebenmäßigkeit, ne? Ja, genau.
So, genau. Aber es ist schon, man hätte ja die einzelnen Bilder auch anders anordnen können. Man hätte ja auch sagen können, 3 rechts, 5 links, 2 nee, rechts, 6 links.
Das sind oder 4 Gruppen A4, also das hat auch der Künstler gehängt. Der Künstler hat auch ganz klar eine bestimmte Lichtfarbe gewollt, die wir am Anfang gar nicht leisten konnten. Es ist ein bisschen ein Kompromiss geworden, weil der hätte gerne ein sehr, sehr kühles 4000 Kelvin Licht gehabt. Das konnten wir nicht bieten, weil wir gar nicht so viele 4000 Kelvin. Früher, wir reden jetzt mal so 80er, 90er Jahre, da war dieses sehr kühle Neonlicht ein ästhetisches Ding. Und ich erinnere mich noch, wie ich als Jugendlicher, ich bin mehr sozialisiert worden mit dem Warmlicht der Spots. Und was aber richtig ist, dass dieses kühle, das 4000 Kelvin Licht ist sehr, sehr präzise und da kommen die Farben dieser Bilder ganz anders heraus. Also insofern hat der Hans Kunitzberger da zu Recht klare Vorstellungen. Er hat das auch in der Weise gehängt, dass Abstand zum Boden ist seine Wahl, der Abstand zueinander ist seine Wahl. Er hat sich das auch ziemlich genauso gedacht. Er hätte ja auch nicht zugestimmt, oder andersrum, ich weiß gar nicht, wer von uns beiden auf die Kuppel kam. Kann auch gut sein, dass er irgendwann gesagt hat, kann ich mal bei euch in die Kuppel? Und ich dachte mir, meine Güte, was für eine großartige Idee, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber wir haben das zusammen entwickelt und jetzt hängen sie da in der Kuppel und es sieht halt fantastisch aus. Aber er hat da alles vom Malen bis zum Hängen war er beteiligt.
Und sag mal, und die Leinwände, sie sehen so aus, als ob man sie aufrollen könnte, als ob sich unten so ein bisschen wellen würden, oder täuscht das?
Das täuscht. Was du siehst, ist eine runde Wand dahinter und das Licht, was drauf wird, der Schatten wird logischerweise tiefer, weil die Leinwände, also die Bilder sind ja, die sind auf Keilrahmen aufgezogen, die sind gerade und deswegen ist der Schatten halb rund auf einer runden Wand dahinter.
Wie lange hängt jetzt sowas? Ich meine, eigentlich brauchst du jetzt, du hast mich überzeugt, da braucht man so einen Saal dafür, aber da kann natürlich auch noch viele andere schöne Ausstellungen gezeigt werden, aber die kannst du nicht in so einem kleinen Saal um die Ecke hängen, ne? Oder wo schon ganz viel, die würden ja auch nicht wirken in einem Raum, wo noch 1000 andere Kunstwerke
ja,
sind.
Ja, würden sie nicht. Also das lassen wir verhältnismäßig lang hängen, ich glaube bis April, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also das wird eine Weile hängen, weil es auch sehr aufwendig war herzustellen, das muss ich dazu sagen. Also es war ein bisschen was. Außerdem möchte ich auch ein bisschen aus dem Haus, wir haben dieses Jahr wahnsinnig viele Bewegungen gehabt. Allein jetzt in den letzten Wochen haben wir, glaube ich, 4-mal hintereinander jeden Donnerstag irgendetwas eröffnet. Wir sind alle ein bisschen außer Atem und im nächsten Jahr möchten wir ein bisschen Ruhe reinbekommen, auch weil wir viele Baumaßnahmen in und ums Haus haben. Deswegen wird das eine ganze Weile hängen und danach kommt auch eine Ausstellung, die 4 Monate laufen wird, unser Surrealismus. Und im Herbst wollen wir nochmal eine Ausstellung da machen und im übernächsten Jahr wird der Saal wieder der Sammlung zugeführt. Aber jetzt werden wir erstmal mehrfach hintereinander diesen Saal als Ausstellungsraum nutzen.
Und was passiert dann mit diesen 16 Bildern?
Ja, sie gehören dem Künstler und das ist eine gute Frage, weil ich schwanke zwischen totaler Gier, diese Bilder müssten wir eigentlich haben, aber wie du sagst, die gehen eigentlich fast nur in diesem Raum und wir werden ja nicht dauernd sie zeigen können und die Hamburger Kunsthalle hat gerade ein riesiges Problem, wir haben nämlich einfach keinerlei Depotfläche mehr. Ich brauche, wie vielleicht bekannt ist, ja ein neues Gebäude. Ich arbeite ja auch schon seit Jahren hinter den Kulissen daran, dass die Kunsthalle einen Erweiterungsbau bekommt. Zum jetzigen Zeitpunkt müssten die, wenn wir sie erwerben könnten vom Künstler, dann müssten die für lange Phasen in ein Depot außerhalb der Kunsthalle kommen, weil sie einfach riesig sind und riesige Kisten haben.
Das ist dann ja auch interessant, dass dann das ein Kriterium plötzlich ist, dass er sozusagen gegen den künstlerischen Impetus, also den künstlerischen Wunsch entspricht, sondern sagt ja, es geht aus praktischen Gründen nicht. Wir würden es gern kaufen, aber praktisch geht's halt nicht.
Naja, was heißt praktisch geht's nicht? Dann kommen wir an den Punkt, dass ja der Hansestadt Hamburg immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn ich sage, die Kunsthalle wird wachsen müssen und sie ist 1869 eröffnet worden, dann kam ihr erster Erweiterungsbau 1914 bis 18, dann kam eine lange Pause und der zweite Erweiterungsbau oder der dritte Bau war 1997, da muss man nicht viel rechnen, um zu wissen, es ist langsam wieder Zeit für den dritten Erweiterungsbau, dann wird man ja in Hamburg so ein bisschen angeguckt wie, ach nee, wir haben ja echt andere Sorgen. Das wäre natürlich für einen absolutistischen Fürsten überhaupt gar keine Frage. Meine Bildersammlung ist so groß geworden, ich muss jetzt den nächsten kraftvollen Palast hinstellen. Das ist in der Handels... Wobei, jetzt wollte ich nichts über die Handelsrepublik Hamburg sagen, die handeln denn, also unsere Geldgeber, wenn ich darüber spreche, sind hoch erfreut. Wer nicht so erfreut ist, das ist die Hamburger Politik, die panische Angst vor ihren Bürgern hat, weil sie glaubt, dass wenn jetzt der Direktor kommt und laut sagt, wir brauchen ein neues Gebäude, dann wird der Politik auf die Finger geklopft. Das ist überall in der Politik in Deutschland so, aber in Hamburg natürlich ein bisschen ausgeprägter. Und dann wird einmal gerne von der Politik erzählt, ja, die Hamburger Händler verstehen sowas gar nicht. Da kann ich mittlerweile freundlich der Gegel lachen sagen, die Hamburger Händler sind sehr dafür, dass wir das machen und sie würden bestimmt die Hälfte für einen Neubau geben.
Das ist ein schönes Schlusswort und ich, apropos geben, ich gebe dir diesmal nichts mit, weil das hat mir große Freude gemacht und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.